Ladet mich hier immer ganz herzlich ein, da freue ich mich drüber und habe auch Grüße von der Gemeinde Montabaur, auch von meiner Frau speziell und ja, ihr geht ja mit großen Schritten auf etwas zu und darüber freue ich mich. Wir haben, gestern hatten wir Arbeitskreis, wir haben nochmal speziell für euch gebetet, dass viele Leute sich bekehren. Stellt euch vor, die kommen am Samstag hier in die Gemeinde, gucken sich das an und dann bekehren die sich. Das wäre doch Traum, ne? Aber Träume werden doch wahr. Das ist gut. Ich habe heute so mal gedacht, was passiert eigentlich zwischen Ostern und Pfingsten? Und da habe ich zwei Sachen gefunden, die möchte ich gern mit euch teilen. Und davor möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer zu uns redest. Du hast uns jetzt im Lobpreis so gestärkt. Und du stärkst uns jetzt auch durch dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist, der hier ist, der uns dein Wort erklärt, lebendig macht, in unseren Herzen der Glauben wirkt. Und wir danken dir jetzt, Herr, dass du bei uns bist, uns hilfst, auch mir hilfst bei der Predigt. Dir sei die Ehre. Amen. Und ihr wisst ja, dass nachdem Jesus auferstanden ist, hat er eine längere Zeit mit seinen Jüngern verbracht. In der Apostelgeschichte steht, dass er 40 Tage mit ihnen war. Und über das Reich Gottes, Apostelgeschichte 1 steht das, und über das Reich Gottes geredet hat. Dann dachte ich, 40 Tage Bibelschule mit Jesus, das ist sehr gut. Und Lukas, da dürft ihr eure Bibel aufschlagen, Lukas 24 steht hier ab Vers 45, Lukas 24 ab Vers 45, da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Es reicht ja nicht, die Bibel zu lesen. Das machte ja der Kämmerer aus dem Morgenland auch. Und dann kam ja Philippus und sagt, verstehst du, was du liest? Es reicht ja nicht nur, die Bibel zu lesen, sondern wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde, die uns das erklärt. Und da sagt er, ja, wenn mich keiner anleitet, wie sollte ich? Und wir brauchen diese Anleitung. Und Jesus leitet uns durch den Heiligen Geist und er setzt auch Leute in die Gemeinde, Geschwister, die uns helfen, die Bibel zu verstehen. Und er öffnete ihnen das Verständnis. Und jeder, der schon mal eine Bibelstelle 100, 200, 300 Mal gelesen hat und dann, da steht da wirklich, dann kommt irgendein Prediger und manchmal sage ich, ja, das ist die Übersetzung. Und dann gucke ich in meine Übersetzung, tatsächlich. Und es ist, als ob du es zum ersten Mal liest. Das Verständnis wird geöffnet. Und so steht es geschrieben und so musste Christus leiden, am dritten Tag von den Toten auferstehen und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter alle Völker gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Ihr aber seid hiervon Zeugen. Und er erklärte ihnen, wenn wir ab 44 lesen, dass die Worte, die ich zu euch sage, dass alles erfüllt werden muss von Mose, Propheten und den Psalmen. Und die Psalmen ist ja das Erste, worauf sich Petrus bezieht in Kapitel 1, weil sie vom Heiligen Geist inspirierte Buch gesehen wurde. Und die Bibel, die ist vollständig. Die ist ein wunderbares Buch. Es ist Gottes Wort. Und obwohl sie in einem großen Zeitraum von 1600 Jahren entstanden ist, fehlt nichts. Obwohl viele Leute dran geschrieben haben, haben wir nicht viele Meinungen, sondern eine einzige. Und alles, man findet alles in der Bibel, aber am meisten von Jesus Christus, dass er sterben muss für unsere Sünden und dass er aufersteht und wiederkommt. Und das haben wir von der ersten bis zur letzten Seite. Die Bibel ist absolut vertrauenswürdig. Letztens hatte ich so eine Sendung gesehen und es ist ja so, dass die meisten Menschen heute den Wissenschaftlern glauben und dann gibt es ja so Sätze, der Bibel kann man alles glauben, fast alles. Und dann kommt dann irgend so ein Wissenschaftler, irgendeiner, der ganz schlau ist und erklärt uns dann Dinge. Das hat man früher auch gemacht. Zum Beispiel taucht in der Bibel ein Volk auf, Hethiter. Und niemand hat was gefunden von der Archäologie. Die Hethiter haben gesagt, die gibt's gar nicht. Erfindung der Bibel, falsch geschrieben. Bis sie dann eines Tages tatsächlich in der Türkei etwas gefunden haben. Dann haben sie weitergebuddelt und da kam der Name Hethiter raus. Sie haben die Hauptstadt gefunden und auf einmal war die Bibel wieder wahr. Wir glauben der Bibel, weil wir wissen, das ist Gottes Wort. Er offenbart uns Christus. Und es reicht nicht, sie nur zu lesen, so wie die Wissenschaftler. Ich habe vor 2 Tagen gehört, wie das Neue Testament entstanden ist. Und die waren da zusammen. Und weil die nicht so viel Geld hatten, haben die sich nicht auf alle Schriften geeinigt, sondern nur die, die wir jetzt haben. Die anderen haben sie dann nicht zugelassen, weil das zu teuer war. Und da dachte ich, aber in der Bibel steht drin, wer Augenzeuge ist, wer Ohrenzeuge, wer von Anfang an dabei war, diese Schrift prägt das Neue Testament. Ganz anderes Kriterium. Aber wir sind manchmal so ein bisschen wissenschaftgläubig. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen sagen, dass Jesus 40 Tage seinen Jüngern nochmal sagte, Leute, die Schriften sind wahr, es muss geschehen. Und es wird nichts aufgehoben von den Schriften. Sie bleiben, sie sind beständig. Und es ist immer die Sache, wie man an etwas rangeht. Kann ich der Bibel alles glauben? Es ist so eine Frage, die führt eigentlich in die Irre. Ich mache euch ein Beispiel. Wer von euch arbeitet? So, wann hat dein Chef das letzte Mal gesagt, du hast eine gute Arbeit gemacht? So, jetzt könntest du ja sagen, mein Chef hat lange nicht gesagt, du hast eine gute Arbeit, ich mache schlechte Arbeit. Weil mein Chef hat ja nicht gesagt, dass es gut ist. Machen wir das? Das ist die falsche Frage. Ja, du stellst dir die Frage, ist meine Arbeit wirklich gut? Mein Chef hat mich schon ein paar Jahre nicht gelobt. Und wir merken anhand dieser Frage, dass wir manchmal falsche Fragen an die Bibel stellen. Kann man der Bibel alles glauben? Ja, wir verstehen nur nicht alles. Das ist der Punkt. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit unserer heutigen Verständnis versuchen, die Bibel zu erklären. Und da geht es manchmal schief. Aber die Bibel sagt ganz klar auf allen Seiten, der Mensch muss Buße tun, der Mensch muss umkehren, in Jesus ist Rettung und Jesus kommt wieder. Und das ist so wichtig zu verstehen. In Jesus haben wir Rettung von unseren Sünden, aber das ist nur der eine Schritt. Buße bedeutet aber auch, dass ich ihn Herr sein lasse, dass mein Lebensmittelpunkt, haben wir gerade gehört und gesungen, ist, bin nicht mehr ich mit meinen Ideen, mit meinen Vorstellungen, sondern Jesus Christus mit dem, was wir den Willen Gottes nennen. Das wird, wenn ich Buße tue, mein Leben neu mache, das wird dann meine Zukunft. Ich gehe auf etwas zu, was Jesus vorbereitet hat. Und Christus ist wirklich gestorben und wirklich am 3. Tage auferstanden. Es gab mal einen berühmten Prediger, der sagte, also wissen Sie, dass Jesus auferstanden ist, das glaube ich nicht. Ja, die Jünger sind gekommen und haben heimlich die Leiche genommen. Und dann sagte der Prediger, wenn Sie sich so sicher sind, dann können Sie ihn ja nochmal beerdigen. Weil es gibt keine Leiche, er ist auferstanden. Er hat das immer wieder gesagt. Nach 3 Tagen stehe ich auf. Und deswegen sind wir, und glaube ich auch, dass die Bibel, dass Gott absolut wahr ist, absolut integer, absolut überzeugend. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann liegt es daran, weil ich vielleicht in meinem Glaubensprozess noch nicht so weit bin. Wer von euch mag Schrödinger-Gleichungen, Pauli-Prinzip? Da schon mal was von gehört? Du schmunzelst, du weißt, worum es geht. Atomphysik, interessiert euch das? Könnte ich euch erklären? Einer nickt und sagt, ja, kenne ich. Ihr würdet mit so einem Ohren nach Hause gehen, weil wir sind noch nicht auf dem Niveau. Und manche Dinge erklärt uns Gott noch auf einem Niveau, weil wir wachsen müssen. Und das ist wichtig zu verstehen. Aber das Wort Gottes ist zuverlässig. Wir können darin lesen, wir können es annehmen und es erzeugt in uns Glauben. Und das ist so gut. Und das hörten die Jünger noch einmal ganz besonders. Aber was machten sie danach? Danach heißt es in Vers 53, waren sie alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Und in der Apostelgeschichte 1 wird uns das nochmal ein bisschen näher beschrieben. Und das ist der zweite Teil, worauf ich heute Morgen eingehen möchte. Und das ist, dass sie einmütig, Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie aber blieben einmütig beieinander mit Beten und Fürbitte. Und das ist ein Prinzip des Reiches Gottes, Gebet und Fürbitte. Und damit können wir durch nichts ersetzen. Habt ihr schon mal einen Professor der Theologie? Kennt ihr? Aber habt ihr schon mal einen Professor des Gebetes kennengelernt? Nee. Aber Gebet ist eine der Grundlagen. Und als die Jünger mit Jesus zusammen waren, da haben sie gesagt, Jesus, lehre uns predigen. Jetzt überlegt er, die haben die gar nicht gefragt. Weil die haben ja gesehen, wenn er gepredigt hat, dann waren die Pharisäer, ja, dann merkten die brodelten richtig, oder andere waren glücklich, die Kinder richtig, ja, boah, so ein Prediger, ja, 5000 Leute, ja, mit Männern, Frauen und so, man schätzte so 12.000, 15.000 waren da, ohne Mikro gepredigt, wow, alle, er blieb die ganze, blieb in den Dörfern und die kamen von überall her. Stellt euch vor, Westerwald kommt nach Neuwied, Köln-Bonn kommt nach Neuwied, ja, aber sie sagten nicht, lehre uns predigen. Nein, nein, sie sagten, lehre uns heilen, weil das war so toll, wie sie sahen, Gelähmte von klein auf, also gelähmt, stehen wieder auf, Tote sind auferstanden. Wow, lehre uns heilen. Nein, das haben sie auch nicht gesagt. Ihr ahnt schon, sie sagten, lehre uns beten. Lehre uns beten, weil sie hatten eins verstanden, dass Jesus Mensch war, wahrer Mensch. Der konnte die Dinge nicht einfach tun, weil er Gott war, sondern er hat ja seine Gottheit abgelegt. Er war wie ein Mensch, wie du und ich. Er war wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Und bevor er etwas tat, betete er. Und wenn er etwas getan hat, was tat er dann? Zog sich oft zurück und betete. Und deswegen sagte er, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun, weil er auf Erden diese Abhängigkeit hatte als Mensch und er brauchte das Gebet. Das heißt nicht, dass er nicht wahrer Gott war, aber er brauchte das Gebet und zeigte es uns. Und Jesus erklärt uns viele Gleichnisse. Und manche Gleichnisse können wir in 3, 4 verschiedenen Richtungen auslegen. Aber dieses eine Gleichnis, was ich heute Morgen uns kurz noch mal in Erinnerung führen möchte, dieses eine Gleichnis hat nur ein Ziel. So, wenn ihr mal die Gleichnisse mit dem Ackerfeld und Vierfachen, das kann man ja in die und die Richtung, oder mit den 5 Jungfrauen, ja, und 5 Klugen. Aber dieses eine Gleichnis, und das haben wir ganz wenig in der Bibel, dass ein Gleichnis so gezielt ist, dass wir sagen, da komme ich ja gar nicht raus. Und das ist Lukas 18, Vers 1. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden sollte. Das ist das ganze Gleichnis. Ein Gleichnis, das uns lehrt, wenn ihr meine Jünger seid und ihr so werden wollt wie ich, dann lernt so zu beten wie ich. In Gemeinschaft und alleine. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden sollte. Und da liegt unser Geheimnis, wir werden müde. Ich staune manchmal, dass ich Kraft habe, so, ich sag mal so, eine gewisse Zeit vor gewissen Medien zu verbringen, aber wenn ich beten will, merke ich plötzlich so eine bleierne Müdigkeit. Und ich weiß, das hat mit diesem geistlichen Kampf zu tun. Und man muss da manchmal so sich durchkämpfen und sagen, jetzt ist Gebetszeit, jetzt suche ich Gott. Und das ist das, was wir heute nicht übersehen dürfen als Gemeinde. Gebet ist die Grundlage für das Reich Gottes. Und man kann es nicht ersetzen. Und als er dieses Gleichnis, da kommt das Gleichnis mit der Witwe und dem Richter, darauf möchte ich nicht besonders eingehen, aber den letzten Vers, Vers 8, also Vers 7 und Vers 8, sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht verschaffen. Denn wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Und hier steht, wird er den Glauben finden. das kann man auch sagen, wird die diesen Glauben finden, wie diese Witwe hatte. Es gibt ja Leute, die sagen, also wenn du im Glauben bist, im Geist, brauchst du nur einmal für eine Sache beten. Ja, dann wäre die Witwe nur einmal gekommen und hätte sie recht gekriegt? Nein. Sie kam ja immer wieder. Sie war ja richtig nervig. Und die hat den Richter bedrängt. Und der, ja, und wenn ein Mensch Gott nicht fürchtet, dann haben wir ganz schön Probleme. Ja, und es steht, er fürchtete Gott nicht und Menschen nicht. Aber diese Frau schaffte es, weil in ihr drin eine Haltung war, schaffe mir Recht, weil Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, ich krieg mein Recht. Sie hatte eine innerliche Haltung des Gebetes, dass sie weiß, Gott schafft mir Recht. Und das dürfen wir für uns immer wieder annehmen und sagen, ja, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und er verschafft seinen Kindern Recht. Und diesen Glauben, wird ihr diesen Glauben finden, meint Jesus, wenn er wiederkommt, dass unser Vater im Himmel die Dinge sieht und antwortet. Und wir wissen, und das möchte ich euch herausfordern, wann war eure letzte, krasseste Gebetserhörung? Das kann ruhig schon ein paar Jahre zurückliegen. Es muss jetzt nicht gerade vor 2 Sekunden gewesen sein. Aber was war die krasseste Gebetserhörung? Und die sagen, ja, da muss ich erstmal sortieren, da habe ich ja mehrere. Manche haben nicht so viele, manche haben mehrere. Aber überleg mal, wie lang hast du dafür gebetet? Und da wird dir was auffallen. Mir ist das auch aufgefallen. Bei manchen haben wir lange gebetet und bei manchen haben wir es kaum ausgesprochen, war es schon da. Ja, diese 2 Wege hat Gott. Manchmal erhört er, wir haben gar nicht mal unser Amen gesprochen. Dann ist es da. Und manchmal beten wir und beten wir und beten wir 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre. Und dann, wow, geschieht's. Manchmal auch nach 30 Jahren. Das will sagen, wir sollen nicht müde werden. Wir haben ein Ziel, dass Gott Gebet erhört. Gott hört jedes Gebet seiner Kinder. Du musst dazu ein Kind Gottes sein. Das ist wichtig. Das heißt also, Jesus in dein Leben einladen und ihn Herr sein lassen. Jesus sagt ja, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Ja? So, das ist wichtig. Und jetzt komme ich nochmal zu einer Stelle aus Jakobus 5, Vers 16, den letzten Teil. Und dort heißt es, es sind 5 Worte in Griechisch, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist, so heißt es hier. Und viel bedeutet, unser Gebet ist nicht allmächtig, das ist Gott. Wir vermögen nicht alles im Gebet. Das hat Gott so gemacht. Aber dieses Vermögen, das Wort Ischio bedeutet stark sein, kraftvoll, wirksam, richtig wie mit Übermacht haben. Und wenn ihr so ein, weiß nicht, wer von euch gern mit Dampfkochtopf arbeitet und man da so, das so, ja, da kommt so kraftvoll raus. So. Und wenn man das nicht beachtet, dann fängt der Topf an zu wackeln. Ja, da ist Power drin. Und so dieses Wort, das meint kraftvoll, wirksam. Und ein Gerechter, das ist jemand, der keine Strafe mehr zu befürchten hat. Keine Strafe mehr zu befürchten. Die Strafe, das Strafgericht ist beendet. In deinem polizeilichen Führungszeugnis steht dann kein Eintrag. Alte Leben ist vorbei, neues hat begonnen. Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass Gott all die Dinge, die er in mir gesehen hat, durch Jesus am Kreuz weggenommen hat und ich bin ohne Strafe. Wie ein neugeborenes Kind. Ich darf neu anfangen und so stehe ich vor Gott. So, das bedeutet, ich habe vor Gott tatsächlich ein weißes Herz. Nicht eine weiße Weste, aber ein reines Herz. Und aufgrund, weil ich mich auf Jesus berufe und Gott auch Jesus Taten sieht, das wird mir zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so darf ich zu Gott gehen. Und das Gebet bedeutet immer, dass es zielgerichtet ist. Es hat ein Ziel. Ja, es ist nicht so, wie wenn ich jetzt einen Luftballon aufblase und der hier loslasse und der ziellos durch die Gegend fliegt, sondern es ist zielgerichtet in seiner Wirkung. Und darum zeigt uns Jakobus jetzt Elia und sagt einen ganz wichtigen Satz. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wow. Elia war wie ich. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ne? Oh, Elia, dieser Mann Gottes. Aber er war ein Mensch, heißt es hier. Das war kein super Prophet, er war einfach ein Mensch. Der hatte Hunger, deswegen kriegte er morgens und abends zu essen. Wenn ihr die Geschichte seht, er musste sich verstecken und Gott versorgte ihn. Aber wenn die Kraft Gottes auf ihn kam, dann konnte er rennen und hat ein Pferde gespannt, 4 Pferde und einen Wagen überholt. Das in voller Fahrt fuhr, das waren schon ein paar, weiß nicht wie schnell Kilometer die gefahren sind, aber der ist vorbeigesaust in der Kraft Gottes. Und die Bibel sagt, wenn wir dieses verstehen, dass wir in der Position des Gerechten sind, dann verstehen wir auch, dass unser Gebet viel vermag. Es ist nicht so, dass wir einfach unser Gebet abbeten, ja, jetzt haben wir abgebetet und gehen weg, sondern es ist etwas, dass wir mit Gott in Bewegung sind. Deswegen waren sie einmütig beieinander, im Tempel und auch zusammen und haben gebetet. Und dieses Gebet hat so viel bewirkt, dass Gott geantwortet hat. Aufgrund dessen, weil Elia sich mit dem Wort Gottes verbunden hat. Er betete auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und wenn Jesus gewollt hätte, dass das Gebet nur das Vaterunser wäre, hätte er uns das erklärt. Aber es gibt so viele Gebete in der Bibel, im Neuen Testament als Vorbild und auch im Alten Testament, die Psalmen, dass wir für jedes oder für fast jede Situation ein Vorbild haben im Gebet. Und wissen, so kann ich für diese Sache beten, so kann ich für jene Sache beten. Und das ist, dass wir lernen, im Gebet zu wachsen. Ich weiß nicht, wie lange du gläubig bist, aber die Frage ist, woran merke ich, dass ich geistlich wachse? Einmal die Bibelkenntnis nimmt zu und Erkenntnis, aber anders auch das Gebet, dein Gebetsleben. Das muss nicht länger sein, aber irgendwann kommst du mal hin, dass du eine Gebetsnacht machen möchtest. Irgendwann kommst du mal dahin, dass du mit Fasten dein Gebet unterstützt und du wächst da drin und du machst Erfahrungen. Genauso wie Jesus. Und das Gebet ist eine der machtvollsten Waffen, die Gott uns gegeben hat. Es gibt verschiedene Arten von Gebeten. Und wir in der Pfingstgemeinde haben noch etwas entdeckt in der Bibel, dass wir auch in Zungen beten können. Warum? Weil immer manchmal unser Verstand nicht kapiert, wie soll ich jetzt beten? Und dann kann ich manchmal sage ich so, ich bete jetzt in Zungen für diese Sache und dann mache ich das. Und ich weiß, dass ich ein Gerechter vor Gott bin oder eine Gerechte. Ja. Ich weiß, dass Gott mich hört. Und so oft hören wir Menschen, die keine Ahnung haben vom Gebet, Gebet lächerlich machen. Aber das ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in Amerika gibt es Untersuchungen von herzkranken Leuten. Und es gibt eine Gruppe, die haben gebetet für eine Gruppe, die krank waren, und für eine Gruppe, die anderen, die auch krank waren, an der gleichen Krankheit, für die wurde nicht gebetet. Und dann hat man etwas entdeckt. Gehirnforscher haben Leute, ihr kennt ja, kann man so Sachen auf den Kopf setzen, und haben mal die Gehirnströme versucht zu messen, wenn Leute in Zungen beten. Und sie haben es schier nicht gefasst, weil sie haben gesagt, was passiert denn da? Das haben wir ja noch nie gesehen. Aber das sind Sachen, die Gott uns einfach mitgegeben hat. Wir dürfen beten. Und wir dürfen beten in dieser Gerechtigkeit, die auch Elia hatte, obwohl Jesus noch nicht da war. Wir dürfen beten, dass die Wände wackeln, auf gut Deutsch. Jetzt kommen wir zu deinem letzten guten Gebetserlebnis. Hast du das noch? Oder die letzten 5? Und jetzt stellen wir uns die Frage, wann möchten wir das nächste haben? Nicht provozierend, dass wir Gott, wir können Gott nicht zwingen, versteht ihr? Aber wo ist diese Sehnsucht, mal wieder so etwas zu erleben? Mal wieder etwas zu erleben, was wir, wonach wir Sehnsucht haben, dass wir dann wieder sagen, wie Ute sagte, und dann loben wir Gott und dann preisen wir ihn, weil er so gut ist. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen. So, das wäre doch, jetzt träume ich mal, das ist jetzt nicht prophetisch. Stellt euch vor, Samstag, 9. Juni, kommen Leute und bekehren sich hier. Nur mal so menschlich gedacht, ja, nicht prophetisch. Warum? Weil wir dafür gebetet haben. Kann das passieren? Jo, kann passieren. Und das ist etwas, wo dass wir uns ausrichten und sagen, ja, wir haben alles vorbereitet, muss auch nicht jeder dafür beten, versteht ihr? Aber dass man einfach sagt, hey, da ist etwas. Könnte passieren. Könnte passieren, wenn hier jemand ist, dass er Jesus begegnet. Und das wollen wir ja. Und das möchte ich uns so, wir beten ja auch in Montabaur, dass Menschen hinzukommen. Wir verstehen manchmal nicht, die kommen und dann gehen sie wieder. Und dann sagen die immer, wir kommen wieder, aber es dauert ziemlich lange, ehe die wiederkommen. Bis dahin haben wir schon die Namen vergessen, so lange sind die weg. Und dann kommen sie wieder. Das ist auch interessant, aber eine andere Geschichte. Aber wir begegnen Menschen. Letztens wollte ich jemanden treffen in Montabaur und mein Akku war leer. Ich habe so gedacht, oh, das wäre schön, wenn der jetzt hier irgendwo langläuft. Ich fahre um die nächste Kurve, da lief er lang. Und ich konnte ihm das, was ich ihm sagen wollte, sagen. Eine andere Situation, ihr wisst hier, Leute mit Autos, Parkplätze, das ist immer, Montabaur ist das immer besonders. Und dann betest du, lass mich einen Parkplatz finden, der nichts kostet oder der gut ist, der günstig ist. Und ich brauche immer diese großen Parklücken, weil ich habe zwar ein kleines Auto, aber ich brauche trotzdem die großen Parklücken, weil ich in die kleinen nicht reinkomme. Die Frauen verstehen das besser, die Männer, oh, ich habe ja mein, macht das automatisch. Und Gott schenkt das. Gott schenkt diese Dinge. Und das sind nur kleine Dinge. Und Gott schenkt auch die großen Dinge. Der Punkt ist, setzen wir wieder unser Feuer, ich sage jetzt mal im Gebet wieder ein und sagen, ja, das möchte ich. Das ist das. Und das hatte Elia. Der hatte eine Gemütsbewegung, der hatte Feuer und sagt, das möchte ich erleben. Das möchte ich erleben. Letztens war ich ein bisschen traurig, ihr wisst, ich arbeite mit Flüchtlingen. Ich habe gesagt, es bekehrt sich keiner. Es bekehrt sich keiner. Und dann kriege ich einen Anruf, ja, kann ich mal mit dir reden? Und wir reden so und dann sagt er, ich möchte Christ werden. Ich dachte, ah ja, das kenne ich schon. Dann frage ich, wann kommt denn dein Termin? Nein, ich habe keinen Termin. Okay, es hört sich schon mal gut an. Weil manche wollen sich bekehren, bevor der Termin kommt. Ja, und dann rede ich mit denen, Termin war, und dann hörst und siehst du sie nicht mehr. Und dann sagt er, ich möchte ein neuer Mensch werden. Ja, ich habe ein neues Testament bekommen, ich habe da drin gelesen, und das möchte ich erleben. Dachte ich, hört sich schon mal gut an. Und dann bohre ich so weiter, und sagt, du musst aber dein Leben Jesus geben. Ja, mache ich. Dann haben wir Übergabegebet gebetet. Und dann sagt er, lass mich aber nicht allein, du musst mir die Bibel erklären, sonst geht es nicht weiter mit mir. Ach ja, oh Backe, jetzt hast du aber was gemacht. Und ich war so froh. Und wir kriegen dann im Gespräch raus, dass sein Vater Christ war und deswegen getötet wurde. Aber andere Geschichte, aber er hat das niemandem erzählt. Ich wusste das erst an diesem Abend. Und das ist etwas Gebet eines Gerechten, des Gerechten vermag viel. Und lasst uns jetzt die Zeit nutzen. Gibt es etwas, wofür, andersrum, du betest für eine Sache und bist müde geworden? So muss ich fragen. Weil Jesus sagt ja, gibt uns sein Gleichnis, dass wir nicht müde werden. Und wir sehen ja in Apostelgeschichte 6, dass die Apostel selber ab Vers 4 sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes und die Gebete vernachlässigen. Wir sehen auch bei den Aposteln ist was passiert. Das heißt, wir sind in guter Gesellschaft. Wir dürfen das mal aus den Augen verlieren. Aber sie sagten, wir kehren da wieder um, wir wollen anhalten. Ja, ein anderes Wort wie nicht am Gebet und am Studieren des Wortes Gottes. Gibt es etwas, wo du müde geworden bist zu beten, weil vielleicht nichts passiert ist? Und behalte das im Kopf, Noch eine kleine Frage aus der Geschichte. Wisst ihr, wie oft der Edison, der die Glühbirne erfunden hat, wie viele Versuche der brauchte, um eine brauchbare Glühbirne herzustellen? Weiß das ungefähr einer in Zahl? Dann werft mir mal Zahlen zu. 100, zu wenig. 1000, wer war 1000? Genau. Es war über 1000 Versuche. Er hat auch ein paar Sachen in die Luft gejagt und so, ja. Aber er hat ein Ziel gehabt. Das muss irgendwie funktionieren. Und wenn ihr euch mit Tesla, Nikolaus Tesla oder Nikolai Tesla, der auch eine Idee hatte und Sachen erfunden hat, wo ihr sagt, wie funktioniert das denn? Ich kann das nicht erklären, aber ich weiß, die hatten ein Ziel und sind nicht müde geworden. Und die hatten viele Rückschläge, bis sie das, was sie erfunden haben, bis das durchkam. Viele medizinische Sachen hatten Rückschläge. Es gibt einen berühmten Mediziner, der wurde von seinen Kollegen ausgelacht, obwohl er durch seine Veränderung Leben gerettet hat. Aber die haben alle gesagt, bringt nichts. Jetzt wieder zurück. Bist du müde geworden, aber an einer Sache zu beten? Dann komm heute mit uns allen zusammen und sag, Herr, ich will wieder lernen, hier zu beten. Lehre mich beten in der Sache, ich bin müde geworden, es tut mir leid. Und wir wissen, Gott wirft uns nichts vor. Ja, Gott sagt nicht, Gott enttäuscht uns nicht, der drückt uns nicht im Boden und sagt, ja, weiß ich doch, dass du müde bist, ja, bababa. Das macht Gott nicht. Er sagt, komm, wir packen die Sache wieder an. Ja, ich bin dabei. Engel, hey, hör zu, jetzt kommt das Gebet. Seid ihr bereit? Schalen, fertig, ausgießen. Ja, ihr wisst das aus der Offenbarung. Dann geht im Himmel richtig Post ab. Er sagt, endlich, Feuer, das glimmte doch, puff. Und das möchte ich heute, dass du das wieder neu ergreifst. Für mich natürlich auch. Ich will mich da nicht ausnehmen. Ich bin nicht der Powerbeter. Ja, manche denken, ich bin der Powerbeter. Ich kann ziemlich laut beten. Auf der Bibelschule haben sie mir immer die Räume gesagt, wo sie sagen, da kannst du so laut beten, wie du willst. Am nächsten Morgen sagt dann immer Direktor, er freut sich, wenn seine Schüler beten, aber es muss nicht das ganze Haus hören. Die haben ja, ich war mal eingeladen zu einem Ranger-Treffen und dann sagte ich, gib mir bitte einen Ort, wo mich niemand hört. Dann haben sie mich irgendwo hingepackt. Am nächsten Morgen höre ich dann so, hast du auch das, die Schreie gehört? Ich schreie manchmal richtig, ja, so. Und weine auch. Ja, und da hat jemand geweint, ja. Dachte ich, oh, haben sie doch gehört, musste ich weiter weggehen. Warum? Weil nicht jeder das versteht. Aber wenn du ergriffen bist von diesem Geist des Gebetes, wenn du ergriffen bist, dann hält es dich nicht mehr. Und dann bricht es raus. In Tränen, im lauten Geschrei, so wie bei Jesus, oder wie die Hanna, die kaum ein Wort rausbrachte. Sodass der Eli dachte, die ist betrunken, aber die war so bewegt. Und die bewegte ihre Lippen, aber man hörte nichts. Und diese Palette hat die Bibel. Von bis. Und selbst wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, kommt der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Oh, da hilft dir der Heilige Geist bei. Wow. So, Gott hat 100% Unterstützung. Und jetzt darfst du sagen, okay, ich möchte wieder umschalten. Müde weg, Frühjahrsmüdigkeit, Gebet weg. Und jetzt kommt volle Power. Seid ihr bereit? Denkt an das, Gott hat schon Gebete erhört. Und manche gehen zack und manche dauern Jahre. Habe ich auch, können wir uns austauschen. Bei manchen wird man müde, bei manchen nicht. Und heute geht es um die, wo wir müde sind und dass wir sagen, jo. Lasst uns jetzt, keine Angst, ihr braucht jetzt nicht nach vorne kommen, aber nochmal aufstehen, dass wir Gott suchen.